SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Man hat es ja gar auch kuschelig warm, wenn es kältere Tage gibt, oder? Morgen unter der Bettdecke oder dann später mit der Daunenjacke unterwegs. Und jetzt sind wir bei den Spielverderber, Yvonne Hafner vom Konsumentenmagazin, weil jetzt wird es aber nicht so kuschelig.
Ja, weil wenn es um Daunen geht, dann sollte man genau hinschauen. Auch heute werden nämlich immer noch Gänse und Enten gequält für die flauschigen Federli. Wir zeigen heute, auf was man beim Kaufen von einer Daunenjacke schauen kann und was es für Alternativen gibt. Und dann geht es noch um die waschechte Engadiner Nusstorte, wo jemand wissen will, woher kommen eigentlich die Nüsse. Ich verrate es aus dem Engadin sicher nicht. Passend zum kühlen Wetter draussen hat uns Rita Gerteis aus Zürich kürzlich ein Mail geschrieben. Sie möchte schon lange gerne wissen, wie kommen eigentlich die vielen Daunen und Federn, wo kommen die her, die in unseren Winterjacken und Mänteln stecken? Gute Frage, weil das ist tatsächlich nicht so ganz einfach zum herausfinden. Stefan Wüttrich live im Studio. So, wieso ist das so schwierig?
Ja, also die feinen Federli, die werden eben nicht nach Herkunft gehandelt, sondern die können wild durcheinander gemischt werden, bis sie dann mal in einer Jacke oder in einem Duvet stecken.
Mhm. Aber man weiss ja schon etwa, wo die grossen Gänse- und Entenfarmen sind, also wo die Daunen theoretisch herkommen können.
Ja, da reden wir von Ostasien, vor allem China oder dann auch Osteuropa, also Ungarn, Ukraine, Polen. Aber das bringt mir als Konsument am Schluss nicht viel, wenn es um meine Daunenjacke geht. Weil da gibt es Zwischenhändler, die all die Daunen und Federn aus der ganzen Welt zusammensammeln und dann weiterverkaufen.
Und problematisch an dem Ganzen ist ja, wenn man nicht weiss, woher die Federn kommen, dann hat man auch keine Ahnung, wie es diesen Gänsen und Enten gegangen ist. Da hört man manchmal grauenhafte Geschichten, dass die lebend gerupft werden, keinen Auslauf haben oder dass die gestopft werden. Das will ich persönlich ganz sicher nicht. Wie kann ich sicher sein, dass es, ein plakativ gesagt, keine Qualfedern in meiner Jacke hat?
Also, da ist in den letzten paar Jahren wirklich ein rechter Ruck durch die Modeindustrie gegangen. Es gibt unterdessen Label, die zuverlässig sind. Das sagen auch Tierschutzorganisationen. Etwas, was man schon recht häufig sieht, sind die drei Buchstaben RDS. Das steht für Responsible Down Standard. H&M zum Beispiel hat nur noch solche Daunen oder auch C&A und Esprit sagen, bei uns gibt es nur noch RDS. Und das Label garantiert, dass eben die Daunen und die Federn ganz sicher nicht aus Stopfmast kommen und auch nicht von lebend gerupften Tieren.
Also die Tiere werden tot vor dem Rupfen?
Genau, das sind Gänse oder Enten, die sowieso geschlachtet werden, halt für die Fleischindustrie. Also das Entenbrüstli im China-Restaurant zum Beispiel, das kommt ja von Neumann. Und da sind die Federn quasi das Abfallprodukt davon.
Und bei diesem RDS-Label, bei dem kann ich wirklich sicher sein, dass es keine so Qualfedern hat.
Ja, also wenn Neumann RDS draufsteht, dann dürfen auch wirklich nur saubere, in Anführungszeichen, Daunen drin sein. Das muss also strikt trennt bleiben von anderen Daunen. Das heisst, wenn jetzt irgendein Zwischenhändler mit zertifizierten und mit nicht zertifizierten Daunen schafft, dann muss er nachweisen können, dass er die zwei nicht vermischt.
Und es geht offenbar noch einen Zacken strenger, hast du mir vor der Sendung gesagt. Es gibt nämlich noch ein anderes Label.
Ja, das heisst Global Traceable Down Standard oder TDS. Die schauen eben nicht nur darauf, wie geht es dem Tier von der Geburt bis zum Schlachten, sondern die setzen schon eine Generation vorher an, also bei den älteren Tieren. Die leben ein paar Jahre, es wird gezüchtet mit denen. Und die rupft man dann je nachdem eben mehrmals in ihrem Leben. Und TDS verbietet das. Und dort ist es sogar so, dass selbst der Schlachthof, wo die Gänse getötet werden, dass selbst der nebenbei nicht auch noch Tiere darf schlachten, die aus Stopfmast kommen oder von Farmen, die lebend Rupf machen. Das ist allerdings ein Label, wo noch nicht viel mitmachen. Prominenzbeispiel ist die Outdoor-Marke Patagonia.
Aber immerhin kann man sagen, bei den Daunen, da geht offenbar etwas.
Ja, ich habe vor 4 Jahren auch schon eine Umfrage gemacht und es sieht heute tatsächlich besser aus. Eben C&A zum Beispiel, die wir schon gehört haben, die haben heute nur noch RDS-Daunen. Vor 4 Jahren war noch nicht zertifiziert gewesen. Dann Marco Polo, die haben jetzt zwar noch gar keine RDS-Daunen, lassen aber durchblicken, dass sie nächstens umsteigen wollen. Mhm. Was mir auffällt, so kommunikativ ist, zum Teil recht schwierig. Zara zum Beispiel sagt, man sie brauchen RDS-Zertifizierung. zertifizierte Daunen. Und wenn ich dann frage, wie viel, kommt einfach nichts mehr zurück. Und dann gibt es auch die, die es gerade überhaupt nicht ernst nehmen. Die bekannte Modekette Mango zum Beispiel hat auch das mal wieder keine Antwort gegeben. Und von Armani haben wir auch nichts gehört bis jetzt.
Also, wenn ihr Wert darauf legt, dass man mit diesen Tieren bis zum Schlachten respektvoll umgegangen ist, dann schaut auf die Label. Wir haben euch eine Übersicht angemacht, wo ihr seht, welche Marken, welche Händler ein so Label-Produkt im Sortiment haben. srf.ch/espresso. So, und was wir jetzt noch nicht gesagt haben, es gibt natürlich auch Alternativen zu Daunen. Nochmal der Stefan Wüttrich.
Ja, wenn Tierschutzorganisationen hinter diesen Label stehen können, die wir gerade gehört haben, sie sagen, am besten wäre es, man würde ganz auf Daunen verzichten. Nina Jamal ist bei der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Sie kümmert sich dort um den Bereich Daunen und Federn und eben sie plädiert für Alternativen.
Pflanzliche Naturfasern oder recycelte Kunstfasern, wie zum Beispiel Primaloft, Lyocell oder Bambus. Diese sind temperaturausgleichend, feuchtigkeitsregulierend und fast so flauschig wie Daune.
Primaloft, Lyocell, das sind einfach Namen für Kunstfasern. Also, fragen wir noch beim Schweizer Autohändler Transa, sind denn die Alternativen gerade so gut wie Daune? Antwort: Jein.
Was die Wärmeleistung angeht, so kommt im Moment aus unserer Sicht noch keine Kunstfaser an die Daune heran.
Das vor allem darum, weil Daunen einfach schambar leicht sind und man also mit sehr wenig Gewicht ganz viel Wärmeleistung anbringt. Nina Jamal von Vier Pfoten weiss das auch. Sie sagt aber:
Meiner Meinung nach ist der einzige Fall, bei dem das Tragen von Daune besser abschneidet, eine arktische Expedition.
Also wer nicht bei minus 30 Grad irgendwo auf den Berg raufkraxelt, soll sich doch überlegen, ob es wirklich Daune sein muss. Und ja, auch Transa sagt, Daune sei tatsächlich nicht immer besser. Es käme sehr darauf an, für was man so eine Jacke brauche. Und gerade Kunstfasern haben den Vorteil, dass sie auch in feuchten Gebieten warm behalten, weil sie keine Feuchtigkeit aufnehmen. Und Kunstfasern sind dazu auch viel einfacher zum Waschen und erst noch günstiger.
So, also wir nehmen mit, wenn Daunen, dann bitte aufs Label schauen oder nachfragen, ob sie zertifiziert sind oder aber eben gerade ganz auf Alternativen umsteigen. Es ist der Montagmorgen, wir sind mitten im Konsumentenmagazin Espresso am 20.08. Und jetzt habe ich noch eine süße Überraschung. Es ist der Exportschlager und ein beliebtes Mitbringsel aus Ferien im Engadin, den Engadiner Nusstorte. Mm.
Espresso? Aha, schlauer in die Woche.
Der Hans-Rudi Schlegel aus Muttenz im Baselbiet ist vor einem Zeitli zu Fuss vom Unterengadin Richtung Chur gewandert.
Unterwegs haben wir mehrmals die feinen Engadiner Nusstorte gegessen. Beim Wandern haben wir dann plötzlich gemerkt, jetzt nimmt es uns Wunder, wo kommen die Zutaten her, weil wir haben keinen einzigen Nussbaum gesehen.
Ja, woher kommen eigentlich all die Nüsse für die Engadiner Nusstorte? Meine Redaktionskollegin Nicole Roos ist eine grosse Nusstortenliebhaberin und sie hat das Rätsel um die Nüsse geknackt.
Die Beobachtung von Hans-Rudi Schlegel ist absolut korrekt. Es gibt wirklich keine Nussbäume im Engadin. Der Grund ist einfach. Den Nussbäumen ist es im Engadin auf 1000 bis 1800 Meter über Meer schlicht zu kalt. Die Nussbäume haben es gern sonnig und warm. Am liebsten Südlage, hat mir Johannes Janken erzählt. Er ist Präsident vom Walnuss-Kompetenzzentrum im bündnerischen Malanz und bewirtschaftet selber Nussbäume. Woher kommen also die vielen Nüsse? Hoch im Kurs bei den Konditoreien im Engadin sind Baumnüsse aus Kalifornien oder Chile. Es gibt aber auch solche, die Nüsse aus Osteuropa nehmen. Eine Konditorei in Chur verkauft neu auch Nusstorten mit Schweizer Nüssen oder gar Bündner Nüssen drin. Das sei aber eine Preisfrage, sagt Johannes Janken. Mit Schweizer Nüssen werden die einzelnen Nusstorten ein paar Franken teurer. Schweizer Nüsse sind aber sehr gefragt. Man könnte noch viel mehr verkaufen, sagt Johannes Janken. Die Nusstorte mit Schweizer Nüssen bleibt aber trotzdem eine Ausnahme.
So, und bevor wir weiterfahren mit den Engadiner oder eben nicht Engadiner Nüssen, noch einen Blick auf den Verkehr. SRF Verkehrsinformation von 8.22 Uhr. Vorsicht in der Zentralschweiz auf der A8 Hergiswil-Sarnen in Höhe Sarnen-Nord besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Wildtiere auf der Fahrbahn. So, und jetzt wieder zurück zu den Engadiner Nusstorten. Wir haben es nämlich gehört, die Nüsse haben meistens noch ein bisschen Chile oder Kalifornien drin. Sie kommen nicht aus dem Engadin. Und das Rezept übrigens auch nur zum Teil, sagt Nicole Roos.
Um dem Rezept der Engadiner Nussdorten auf die Spur zu kommen, muss man zurück in die Vergangenheit, ins 18. und 19. Jahrhundert, wo das Engadin mausarm und kaum Arbeit herum war. Die Jungen sind darum mit Nachbarländern ausgewandert, zum Beispiel auf Italien oder Frankreich, und haben sich dort als Zuckerbäcker einen Namen gemacht. Die Geschichte der ausgewanderten Zuckerbäcker hat der Engadiner Historiker Dolf Kaiser jahrelang erforscht. Vor 2 Jahren ist er gestorben. Zusammen mit dem Gaudenz Zimmermann, der ebenfalls aus dem Engadin kommt, haben sie Nusstorten-Rezepte aus der ganzen Welt gesammelt, um das Rätsel der Engadiner Nusstorte zu knacken. Sie haben Erstaunliches herausgefunden, erzählt der Gaudenz Zimmermann. Sie sind dann
auf die Tarte aux Noix du Périgord gestossen. Im Périgord gibt es wunderbare Nüsse. Und die haben dort seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, haben die schon Nusstorten backen. Aber die Nusstorte hat keinen Deckel. Und dann haben wir angenommen, dass die Engadiner, die immer gewohnt waren, dass man Sachen haltbar macht, dass die auch die Nusstorte wollten haltbarer machen und sie dann mit einem Deckel zugedeckt haben.
Das Périgord ist im Südwesten von Frankreich, nicht weit von Toulouse. Vorfahren von Dolf Kaiser sind von Somaden auf Toulouse ausgewandert und haben dort die Konditorei Heinz und Tester aufgebaut. Die Hausspezialität, die heutige Engadiner Nusstorte. Ein Verkaufsschlager in ganz Frankreich. Herausgefunden haben das die beiden beim Stöbern im umfangreichen Familienarchiv von Dolf Kaiser.
Darum haben wir auch sehr viele Briefe und Dokumente gehabt, die uns erlaubt haben, ein bisschen in die Geschichte hineinzuschauen. Und hier in diesen Dokumenten haben wir auch das Rezept gefunden, das man damals in Toulouse verwendet hat, um die Nusstorte zu machen.
Die Nusskuchen-Spezialität von der Konditorei Heinz und Tester ist also quasi so etwas wie die Mutter der heutigen Nusstorte. Wie allerdings die Vorfahren von Dolf Kaiser zu dem Nusstorten-Rezept gekommen sind, das ist bis heute ein Rätsel. Die Rückkehrer aus Toulouse haben dann im Engadin erfolgreich angefangen, die Nusstorten zu verkaufen. Bis heute. Die Nüsse dafür haben sie mühsam aus Frankreich importieren. Und das ist bis heute so. Nur eben, dass die Nüsse nicht mehr aus Frankreich, sondern hauptsächlich aus Kalifornien, Chile und Osteuropa kommen.
Voilà. Die Bezeichnung Engadiner Nusstorte, die ist übrigens geschützt und darf man wirklich nur im Engadin brauchen. Weil dieser süße Nusskuchen aber so ein Erfolg war, haben später auch Konditoreien, die nicht im Engadin daheim sind, anfangen Nusstorte machen und brauchen einen kleinen Trick. Sie sagen dem Gebäck einfach Bündner Nusstorte.
Ja, Hauptsache fein. Ja? Mhm. Eine interessante Frage von beantwortet. Und wenn ihr etwas aus dem Konsumalltag interessiert, etwas wolltet wissen, dann schickt eure Frage auf srf.ch/espresso.
SRF 1 Espresso. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.